Diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und jetzt Folge ab. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Liptease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold und einem tollen Gast, wo ich jetzt schon gesagt habe, den muss ich jetzt anmoderieren.
Genial.
Also muss ich natürlich, also wer soll den auch sonst anmoderieren? Aber die Frage ist immer so ein bisschen, wer stellt sich vor? Stellt mein Gast sich vor oder stelle ich den Gast vor?
Nee, ich finde das besser, wenn du mich vorstellst. Das ist viel, viel interessanter.
Ja, genau. Und das haben meine letzte gestern auch gesagt. Dann hört man mal, wie man so wahrgenommen wird oder was so hängen bleibt. Okay, also Max ist bei mir. Ist jetzt vielleicht erstmal ein sehr generischer Name. Was für ein Max ist es denn? Ihr könnt ja jetzt mal raten, was für ein Max.
Das ist doch wohl ein sehr seltener Name. Also den hört man nicht jeden Tag.
Der ist sehr selten, also, gerade in Deutschland. Ja, ja. Also exotischer geht's kaum.
Nee, nee.
ja, und der Max, der hier vor mir sitzt, ist, soll ich dich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll, ist Max Suhr, der Freund von Claudia Obert. Wie einige ihn vielleicht, ja, wie es jetzt bei den, in den meisten Köpfen vielleicht irgendwie
ja, eigentlich genau so.
Also. Eigentlich genau so. Und so kannte ich dich auch. Ich kenne dich nämlich auch gar nicht viel doller. Wir haben uns letztes Jahr mal kurz gesehen auf der Venus oder auf der Venus Awards Show.
Ich glaube, das war bei den Venus Awards, ne?
Das war bei den Venus Awards, genau. Und da habe ich dich kurz gesehen. Und du warst total sympathisch und du bist da mit einem Kumpel von mir auch rumgeturnt, mit Chris. Liebe Grüße an Chris. Und ja, und dann, weiß ich nicht, hatten wir irgendwie 2, 3 Worte irgendwie gewechselt und dann war so, willst du nicht mal in den Podcast kommen? Und dann hat es jetzt ein Jahr gedauert, aber jetzt bist du da. Und was ich von dir weiß, wie würde ich dich vorstellen? Ja, wirklich als Freund von Claudia Obert, obwohl man halt immer das Gefühl hat, das wird ja der Person nicht gerecht. Also es wird ja dir gar nicht gerecht, nur zu sagen, deine Identität ist der Partner einer anderen Person zu sein.
Ja gut, aber schlussendlich habe ich ja dafür nicht mehr getan. Also wenn man sich mein Instagram-Account anguckt, da passiert ja wirklich nichts.
Da passiert wirklich nichts, außer genau das. Okay, cool. Ja gut, dann fühle ich mich da auch nicht so blöd, sich dich so vorzustellen. Und genau, ja, du bist mit ihr sehr viel im, ja, in was für einer Welt seid ihr eigentlich unterwegs? Würdest du es Trash-TV nennen? Ich würde es irgendwie Trash-TV nennen, aber also ohne Wertung.
Ja, schlussendlich ist es Trash-TV.
Oder?
Also das Medien, ja, also man tingelt viel rum, also sonst bin ich hier in dieser Filmbubble noch unterwegs.
Ja.
Aber jetzt aktiv kennt man mich eigentlich daher. Ja. Oder halt Sommerhaus. Ich glaube, das war so der letzte große Berührungspunkt.
True, ja, genau.
Das ist jetzt aber auch schon wieder 2, 3 Jahre her.
Und für Leute, die jetzt sich so fragen, okay, toll, Freund von Claudia Obert, aber wer um Himmels Willen ist denn Claudia Obert? Also gibt ja bestimmt vielleicht auch Leute. Also ich glaube,
für die ist es noch uninteressanter, hier dazu zu hören.
Für die ist es jetzt ganz, ganz uninteressant. Aber nee, Quatsch, für die ist es auch interessant, weil wir über ganz tolle Themen reden wollen. Aber Claudia Obert ist eine, ja, wie stellt man denn sie vor? Möchtest du mal deine Freundin, Frau vorstellen? Am besten. Damit fühle ich mich jetzt wohler.
Ja, also Claudia Obert kennt man ja eigentlich vor allem von den ganzen Memes. Also sie ist die Champagner-Queen.
Die Meme-Königin.
Die Meme-Königin, Champagner-Queen und eigentlich, wenn sie in irgendeiner Show dabei ist, auch immer meistens von den Leuten Highlight. Also zumindest lese ich das aus den Kommentaren ab oder aus den Gesprächen. Mhm. Also ich lese mir ja wirklich immer Kommentare durch und wirklich jeden.
Ja,
ich
antworte, machst du wirklich?
Ich lese mal alles durch, aber ich antworte nie drauf.
Okay.
Aber ich finde das immer sehr interessant.
Ja.
Also das ist wirklich immer gemischt, was denn da ankommt, aber ich finde es teilweise wirklich herrlich.
Ja. Mhm. Und was war so Claudias, für mich ist sie so vor ein paar Jahren einfach auf der Bildfläche erschienen.
Ja, das Interessante erstmal daran ist ja, was jetzt das eigentlich ausmacht. Sie ist jetzt ja nicht irgendwie, sie ist 63 Jahre alt und ich bin 27. Also ich glaube, dieser große Altersunterschied ist das, was so interessant macht.
Der polarisiert euch.
Der polarisiert und ich glaube, deswegen bin ich auch da. Wäre ich jetzt der Freund von der Gleichaltrigen, wäre es wahrscheinlich nicht so interessant.
Voll, oder wärst du so alt wie sie? So, dann wäre es irgendwie nicht so.
Dann wäre es halt normal.
Wodurch ist denn Claudia? Warum steht Claudia denn in der Öffentlichkeit?
Ja, Claudia hat ja vor allem ihre 2 Läden. Die hat ja einen in Hamburg und Berlin, macht Mode und ist denn seit 30 Jahren eigentlich auch schon in den Medien.
Ja.
Und der
die
ist schon wahnsinnig lang dabei, aber so ihr großer Durchbruch, wo seitdem sie jeder kennt, das war Promis unter Palmen 2020 mit Desiree Nick.
Ja. Ah, die, wow. Die, die, oh, und die das, hatten richtig Beef, oder?
Ja, dieser riesige Beef, der der ja wirklich bis ins Extrem gegangen. Schwein. Was aber leider sagen muss, diese Staffel oder diese Serie, wirklich diese eine, das war wirklich Trash-Highlight.
Ja.
Ich finde, danach kam auch nichts mehr ran. Also danach, das wenn man sich was anguckt, ich glaube, das ist so der Einstieg. Mhm. Ja, und danach wird es eigentlich noch langweilig. Danach gibt es eigentlich nur noch Beef.
Promis unter Palmen. Hast du gesagt, ne? Das war das. Mhm. Ich bin leider in der Trash-TV-Bubble nicht so richtig drin, aber ich habe das Gefühl, muss man auch gar nicht mehr so doll, weil wenn man ich bin sehr viel bei TikTok, also bei Instagram habe ich das Gefühl, ich baller Content raus und bei TikTok konsumiere ich Content. Und da kriegt man früher oder später eh auch immer so die Highlights mit. Mhm. Hatte ich jetzt mit der Princess Charming Staffel auch, seitdem ich da selber mitgemacht habe, kann ich
irgendwie mir das nicht mehr. Du warst bei Princess Charming?
Mhm.
Ach was?
2023 mit Mali. Oh Gott.
Ich habe es nicht gesehen.
Ja, aber es war vor 2 Jahren die Staffel, genau, da war ich. Aber ich war dann auch, mir ging es dann nicht so gut. Weil das ist ja auch alles ein reines Sozialexperiment da irgendwie.
Und das ist doch die reine Realität, die da abgebildet wird. Ja, natürlich. Mit 50 anderen Leuten in ein Haus gesperrt. Und
das war so eine konstruierte Situation. Ich habe da wirklich gelitten. Und da wurde dann auch nicht viel gezeigt. Aber seitdem kann ich das nicht mehr gucken, weil ich selber die Erfahrung damit gemacht habe. Aber eigentlich reichen auch die Snippets, die ich irgendwie so abbekomme von TikTok, irgendwie ist man dann trotzdem im Bilde.
Ja,
und das ist ja das Tolle vielleicht auch an Trash-TV, dass man es nicht von vorne bis hinten durchgucken muss.
Nee, ich glaube, das ist auch eher so eine Beschäftigung nebenbei. Nebenbei bist du am Handy, bügelst oder machst sonst irgendwas im Haushalt und daneben hast du halt so eine Hintergrundbeschallung.
Ja.
Ja, und die Highlights kriegst du dann halt über Social Media, weil sich ja genug Leute da das Beste rausschneiden.
Ja.
Du musst es ja eigentlich gar nicht angucken.
Ja, true. Zu was für einem Zeitpunkt habt ihr euch denn kennengelernt? Und wie schnell ging es, dass das dann super polarisiert hat mit eurer Beziehung? Also gab es irgendwie auch eine Phase, irgendwie ihr habt euch kennengelernt und da war das erstmal so ein bisschen geheim und ihr hattet eure Zweisamkeit oder ging das relativ schnell?
Nee.
Wurde das relativ schnell ausgeschlachtet?
Das wurde sehr schnell ausgeschlachtet. Das ist jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen.
Nur?
Es kommt ja viel länger vor, weil das wirklich.
Das kommt mir wirklich viel länger vor.
Aber trotzdem, das sind jetzt 3 Jahre.
Ach krass.
Und das Witzige war, das ging halt wirklich Schlag auf Schlag. Wir haben uns kennengelernt, dann hat sie mich ein Wochenende mitgeschleppt. Und dann hat man sich so ein paar Mal getroffen.
Ja.
Und auf einmal war irgendwo, wo es ein richtig, wir haben natürlich das, wir hatten, was heißt Glück? Also ich würde es nicht Glück, aber wir hatten auf einmal, war es ein Sommerloch. Und da haben die meistens nichts zu berichten. Und dann auf einmal ging es los.
Ah,
wir wurden irgendwo abgelichtet vorm Hamburger Rathaus. Und dann ging das wirklich 3-4 Monate hoch und runter in den Medien.
Ja.
Und dann kam halt direkt das Sommerhaus.
Ja. Okay.
Also da war nichts mit normales Kennenlernen.
Ah, crazy.
Das ging Schlag auf Schlag, aber trotzdem, seit 3 Jahren haben wir uns.
Krass.
Das ist krass. Ja, ja.
Das kommt mir irgendwie alles irgendwie viel länger vor, aber das ist dann wahrscheinlich, ist dann halt manchmal so. Aber, also ich finde, so ein Kennenlernen von einer neuen Partnerperson ist ja eh schon immer crazy. Also ich finde, also ich persönlich bin immer in so einem Ausnahmezustand emotional. Ich brauche richtig lange, ehe ich mich. Also ich fühle mich gut, ich bin verknallt, das ist irgendwie alles cute. Aber ehe ich mich fühle wie ich selber um die Person, obwohl ich mich sehr gut zulassen kann um Leute, aber man ist halt vielleicht dann auch von jetzt auf gleich mit einer Person, die man gar nicht kennt und ist so fasziniert von der. Und dann dauert es schon eine Weile. Ich finde, so ein Kennenlernen von einer Person ist auch sehr anstrengend und dauert eine Weile. Und halt auch zu verstehen, mit wem bin ich denn da wirklich. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass in diese emotionale Ausnahmesituation noch dieser Druck kommt von wir werden beobachtet, unsere Beziehung wird irgendwie ausgeschlachtet. Wie war das für dich, in eine Beziehung zu gehen in dieser Größenordnung irgendwie?
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Das ist ja sowieso jetzt keine klassische, also durch den Alter ist es ja keine klassische Beziehung.
Ja.
Man hat ja komplett andere Lebenswelten.
Ja, das ist auch interessant.
Was es ja auch interessant macht.
Mhm.
Es war halt vor allem alles neu und ich hätte auch nie gedacht, dass es halt irgendwie so lange anhält.
Mhm.
Also muss man ja auch sagen, also ich hab's, eigentlich war es so ein Treiben, ein reines Treiben und dann hat man, also wie gesagt, jetzt nach 3, ich kenne sie in- und auswendig, wenn sie irgendwo einen Satz anfängt, weiß ich, wie der endet.
Ja,
ja,
das ist toll an Beziehungen, das mag ich auch.
Naja, das ist es halt. Und am Anfang war es auf jeden Fall alles skurril, weil da war alles neu. Also vor allem, ich hatte eigentlich auch nie. Also hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre ich wahrscheinlich in diese Welt nie reingerutscht. Also würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und hätte mich auch nie darum gemüht, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich bin halt so ein Ur-Hamburger. Ich habe da Norddeutscher, bin eigentlich auch eher recht ruhig.
Mhm. Ja, voll, ist auch mein Eindruck eigentlich.
Ja,
so
ein bisschen, ja. Also ich rede eigentlich nur, wenn ich zum Bus. Mhm. So ungefähr, also jetzt nie eine Silbe zu viel. Ja. Aber das war dann auf jeden Fall da auch nochmal richtiges Neuland. Also auf einmal wirklich, dann hast du ja wirklich, jeden Tag kamen da irgendwelche Artikel, Instagram ist denn da, wir waren damals sogar an Bahnhöfen worden, an diesen Infoscreens, wo das irgendwie was ausgestrahlt, was komplett skurril war. Also ich wusste auch nicht, was los ist.
Ja, ja.
Aber es hat sich dann irgendwann schnell abgeflacht. Mhm. Weil viele kriegen dann, was ich mitlebe, so gerade aus der Trash-Welt, viele haben dann ja so einen riesigen Höhenflug und denken, sie sind jetzt die größten Stars, sie sind so bekannt wie Angelina Jolie oder sonst was. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Pornobranche ist, wenn da jetzt einer gehypt wird.
Kann schon sein auch. Also ich glaube, also die Branche ist schon, also es gibt halt auch sehr viele Leute, ne? Aber ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf den Charakter irgendwie an und wie schnell sowas irgendwie geht, ob man halt grundsätzlich dafür, weil manche, die irgendwie so ein bisschen Erfolg haben, überhöhen den halt total und manche haben dann total viel Erfolg und drehen den total runter und du denkst dir so, hä? Du bist voll crazy, voll krass, so. Ja, es kommt wahrscheinlich auf die Person an, so ein bisschen.
Ja. Ja, also das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, aber schlussendlich ist es sonst alles, ich würde es jetzt auch nicht normal, was heißt normal? Normal ist es nichts. Na?
Normal ist, aber eigentlich ist ja auch nichts vergleichbar. Also es lernen sich ja immer zwei komplett individuelle Personen kennen. Mhm. Und jede Beziehung für mich ist halt auch immer so individuell, wie ich und die Person halt sind. Also man schafft sich ja auch seine Welt irgendwie. Und vielleicht ist es halt, also vielleicht ist es halt dann gar nicht so schlecht, wenn man so, du hast sie kennengelernt und dann war das halt gleich, du hättest sie ja nicht gehabt ohne diese ganze Publicity. Also, oder
man weiß ja, worauf sich einlässt. Ja, man wusste ja, worauf man sich einlässt. Also das ist ja nicht so, dass bei ihr der Erfolg über Nacht kam und auf einmal war man mittendrin.
Genau, das stelle ich mir halt auch schwer vor in einer bestehenden Beziehung, die du irgendwie seit Kindertagen hast.
Naja, so, und auf einmal wird da einer. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Druck, als da war. Man weiß ja, worauf man sich einlässt.
Ja.
Man weiß zwar selber nicht, wie das ist, aber wenn man damit ein bisschen umgehen kann, vor allem dann auch mit, ich glaube, dass jeder, der irgendwie mal da drin steht, weiß, was dann auf einen zukommt, auch für Kommentare, Hasskommentare. Mhm. Ja, aber trotzdem, das war irgendwie war das dann so, gehört dazu und dann fertig.
Aber das kannst du ja offensichtlich ganz gut ab, wenn du das liest und dann nicht mal darauf antwortest. Also das ist ja schon ein Grad an Selbstbeherrschung mit so den Hasskommentaren, meine ich.
Ja, jetzt, weißt du? Meistens belustigt mich das, weil ich gehe dann aufs Profil, gucke mir es an und meistens sind immer die gleichen Leute.
Also, man sieht es ihnen immer an.
Man sieht es ihnen immer an und das finde ich halt immer ganz interessant daran. Aber schlussendlich, also ich meine, es gibt ja überall das Gekakel, ob du jetzt im öffentlichen Leben stehst oder nicht. Da ist es halt deutschlandweit, sage ich mal, und bei anderen ist es halt, oder in der Bubble, in der wir unterwegs sind, bei anderen sind halt die Nachbarn.
Ja,
also da, true. Da ist ja immer irgendwas.
Ja, voll. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Also wo habt ihr euch denn das erste Mal gesehen?
Das erste Mal gesehen? Das Witzige, wir haben ja mal gesagt, das war bei Olivia Jones. Das Witzige war, es war der zweite.
Ah, crazy. Das ich habe das mit Tim gesagt, ich hätte es immer so gerne hier auch.
Ja, die ist super. Also das war witzig. Das Witzige war, das war der zweite Abend bei uns. Das erste Treffen, das finde ich eigentlich viel interessanter. Ich weiß gar nicht, warum wir immer gesagt bei Olivia. Also Olivia waren wir auch. Mhm. Und die Story, die in der Bild erzählt, stimmt auch. Es war nur der zweite Tag. Der erste Tag war eigentlich viel witziger. Das war nämlich in Hamburg. Und in Hamburg habe ich eine Freundin besucht. Mhm. Die hat damals beim Friseur gearbeitet, waren wir draußen eine rauchen. Mhm. Und habe ich gesagt, guck mal hier, da war irgendwie eine ältere Dame. Ich habe gesagt, guck mal, sieht aus wie Claudia Obert. Hat sie noch gewitzelt. Ja, nicht jede alte Frau ist Claudia Obert.
Aber es war Claudia Obert.
Nee, sie war es nämlich nicht. Und dann bin ich halt irgendwann zum Auto gegangen. Hä? Wenn wir Hamburg ein bisschen kennt, also das war am Jungfernstieg und geparkt habe ich an den S-Bahn-Laden. Das ist halt einmal auf der anderen Seite der Binnenalster. Und dann bin ich zum Auto gegangen und dann musst du ja einmal den neuen Jungfernstieg hochgehen und dann kommst du am Hotel Vier Jahreszeiten vorbei.
Okay.
Und da kam, das ist irgendwie so ein 5-Sterne, so das bekannteste Hotel neben Atlantik in Hamburg. Und da kam die gerade raus mit so einer Entourage an Leuten und ich bin dran vorbeigegangen und dachte so, okay, eigentlich will ich ein Foto machen, will ich umdrehen.
Ja.
Witzigerweise, in dem Moment hat sie sich auch umgedreht. Wir sind aufeinander zu. Ich wollte noch ein Foto fahren, bevor ich was sagen konnte, hat sie mich gemustert von und nach oben gefragt, was machst du heute Abend?
Really?
Ja.
What?
Habe ich gesagt, ja, noch nichts. Wieso? Ja, meinte, ja, in der Hanse Lounge, da feiern wir heute, muss aber ein Jackett anziehen. Dachte ich, okay, wenn Claudia Obert da feiern, dann sind da 100 Leute.
Hä, Das klingt wie aus so einem Film. Und vorher hattest du das schon so, also du hattest den Namen und diese Persona schon.
Ich habe ja damals, das war ja 2020, während Corona, habe ich das gesehen und habe immer die Memes gesehen. Also du kommst an der nicht vorbei.
Ja, aber trotzdem, also ich finde es schon krass, wenn man so, also einfach, ich glaube ja so an Energie manchmal, dass sich so Sachen irgendwie so zusammen, als hättest du wie so eine kleine Vorahnung gehabt, als hätte so das Universum schon die Information so oder insgesamt so dieses Gefühl Claudia Obert so ins Gehirn gepackt, weil du sie halt in 20 Minuten da irgendwie, weil du ihr über den Weg läufst und dann hattest du diese Assoziation mit dieser Frau, die es dann gar nicht war. Crazy. Ja, okay, gut. Und dann hat sie dich gefragt, ob was, ja.
Naja, und dann war sie mich halt gefragt, wie du sagst, also das war ein wahnsinniger Zufall, vor allem, dass sie dann auch noch darauf zugeht.
Ja, vor allem, also dass sie deine Schnur strack so, oh, der gefällt mir, was macht der denn heute?
Ja, ja, das ist unglaublich. Und dann hat sie mich halt da eingeladen und dann dachte ich, okay, das ist da eine Riesenfeier, da werden dann 100 Leute sein. Und dann saß ich mit ihr irgendwie mit 4 Leuten am Tisch.
Ach, crazy.
Ja, ja, und dann ich war völlig überfordert, ich wusste gar nicht, was ich machen soll.
Glaube ich.
Ja, ja, und dann hat irgendwann, die Claudia geht immer früh nach Hause, so 21 Uhr. Das glaubt man aber gar nicht, aber die ist immer sehr, sehr, sehr früh im Bett. Oder zumindest geht sie dann nach Hause, weil sie dann auch keine Lust mehr hat.
Ja.
Dann hat sie mich noch eine Nummer gefragt, mich das ganze Wochenende mitgeschleppt, weil da irgendwie Events waren. Der erste war Olivia Jones, das war der zweite Abend. Und dann irgendwie war noch irgendwie ein Box-Event in Hamburg, Universum Boxen, da hat sie mich auch noch mitgenommen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, da hat man sich irgendwie ein paar Mal gesehen oder häufiger und hat man halt geschrieben. Man hat sich halt immer gut verstanden irgendwie. Also wir hatten auch wir ticken da halt ziemlich gleich, wir gehen uns auch nicht auf den Nerv. Das ist auch Wahnsinn, es ist halt nicht irgendwelche Spannung.
Ja.
Und ja, da hat sich das halt so ergeben. Und das, ich finde halt, die Story ist halt eigentlich viel, viel witziger als die eigentliche Story, die wir anfangs erzählt haben. Es war der zweite Tag, da waren wir Bolivia. Und da war ein Witz, das war auch hier, da war sie da, Susanne Daubner. Die waren irgendwie bei Bolivia eingeladen und die hat mich halt auch mitgenommen. Und ich habe ja witzigerweise erzählt, ich habe ihr eine Flasche Champagner rübergeschickt, habe ich auch gemacht, aber ich habe halt davor gefragt, ob sie eine haben will. Ja. Und okay. Ja, dann haben wir da halt Champagner getrunken. Ja, ja.
Okay.
Das war das. Aber das finde ich halt gar nicht so witzig. Ich finde, das andere ist viel spannender.
Das finde ich total Wahnsinn.
Das ist
vor allem
wirklich komplett zufällig. Also,
ja. Hey. Und ich finde es auch gleichzeitig so relatable, weil diese Zufälle, also das ist schon ein richtig doller Zufall, aber manchmal denke ich mir so, warum habe ich denn vor 2 Sekunden an was gedacht und dann passiert das halt so ein paar oder was Ähnliches oder so. Also das ist schon Wahnsinn. Und dann schien sie ja sich sehr sicher zu sein oder dann scheint sie ja irgendwie echt aufgefallen zu sein und auch so ihr Beuteschema zu sein, in Anführungszeichen vielleicht, oder? Oder wie ist das bei euch so? Fallt ihr aus den Beziehungen, die ihr vorher vielleicht auch hattet, fallt ihr aus diesem Schema so raus? Oder warst du auch schon attracted zu Frauen, vielleicht auch in dem Alter von Claudia Obert? Und wie ist das bei ihr?
Claudia kann ich es jetzt nicht beantworten.
Ja, okay.
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein Beuteschema. Also es hat witzigerweise, es hat einfach funktioniert.
Ja.
Davor war ich jetzt nie so meistens auf Jüngere aus. Mittlerweile merke ich, mit Jüngern geht gar nicht mehr. Okay, aber jetzt ist mit 27 und wenn du dann Anfang 20, da fallen auch häufig die Gesprächsthemen.
Das merkt man doll, ne? Anfang 20 finde ich auch krass.
Naja, also wenn man da irgendwie mit denen ins Gespräch kommt, das sind meistens keine Gespräche irgendwie. Denn man hat da noch ein viel ganz andere Lebenswelten, als ich jetzt mit Claudia habe. Wir sind eigentlich relativ ähnlich und deswegen hat das, glaube ich, auch so gepasst. Deswegen war das irgendwie, war irgendwas da.
Aber es ist das erste Mal, dass du eine Freundin hast, die so viel älter ist.
Okay. Ja, ja, ja.
Ja. Ja. War das für dich im ersten Moment irgendwie irritierend oder war das neu?
Das war auf jeden Fall neu. Also es war auch sehr irritierend.
Ja.
Erstmal damit, die Öffentlichkeit, wenn man mit ihr halt Hand in Hand rumläuft. Gut, das wurde sowieso ausgeschlachtet im Fernsehen, aber es war trotzdem irgendwie immer merkwürdig am Anfang. Das war so, was denken die anderen Leute, aber irgendwann legt man das auch komplett ab.
Ja.
Ja.
Das ist spannend, weil wir hatten das letzte Mal hatte ich jemanden da und sie ist 41 und sie hat auch gesagt, dass sie in den letzten Jahren, Noemi heißt sie, in den letzten Jahren gemerkt hat, dass sie auf jüngere Typen steht.
Aber das ist ja bei Frauen häufiger. Ich finde, das merkt man so Anfang 30 oder Mitte 30-Jährige fangen auf einmal an, 25-Jährige zu daten.
Und ich konnte dazu halt auch relaten. Also ich bin ja 31 und so. Mhm. Und das Ding ist, also ich würde sagen, ich stehe nicht auf Jüngere, aber ich habe das Gefühl, ich bekomme eine andere Resonanz von jüngeren Männern jetzt als früher. Weil als ich selber Anfang 20 war, würde ich jetzt irgendwie sagen, da wollte man halt auch mit jemandem in seinem Alter zusammen sein. Und irgendwie war das immer kompliziert. Und mittlerweile, wenn du in einem Club bist, so, du musst nur einen irgendwie so ein bisschen anlächeln oder so. Und dann sind die gleich so fasziniert von dir. Oh, wow. Heute knarscht das hier richtig. Ich glaube, das ist die Jalousie oder so, das hier das im Office. Ja, nicht irritieren lassen, wenn es hier ab und zu mal nach T-Rex klingt oder so. Aber also ich glaube, ich habe eine größere Gelassenheit irgendwie. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sexy finde, wenn jemand jünger ist, aber es ist irgendwie so easy, so machbar.
Ist es dieses Easy-Ding dahinter? Also ich habe das jetzt schon von vielen gehört, dass sie wirklich Beuteschema für jüngere Typen haben.
Nee, ich mag jetzt nicht, dass es easy ist. Also ich finde es jetzt nicht sexy, dass es easy ist. Ich finde es so interessant. Ich finde es interessant, dass irgendwie mir jemand den ganzen Abend so hinterher dackelt.
Ja, aber viele wollen ja auch jüngere daten. Das finde ich auch interessant.
Ja, voll. Und das will ich, glaube ich, nicht wirklich, weil mich nervt das auch schnell, wenn jemand mir die ganze Zeit hinterher dackelt. So, also gerade so in dem, also es ist schön, wenn man sich zeigt, dass man sich mag und so. Aber ich glaube, wenn mir jetzt jemand zeigen würde, so er ist nur, naja gut, nur ist es ja nie, aber maßgeblich mit mir zusammen, weil ich älter bin. Ich glaube, dafür bin ich vielleicht auch noch nicht alt genug. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, mit 50 und so, vielleicht, dass dann nochmal die Dynamik ein bisschen noch spannender wird. Ich bin einfach erst 31 und dann ist es noch vielleicht noch nicht.
Ich glaube, je älter, nicht nur Frauen, nicht nur Männer, die wissen dann eher, was sie wollen.
Ja.
Ich glaube, das macht es natürlich für den Gegenüber natürlich interessanter, weil da jemand hat, der Sicherheit gibt. Was man, aber das, ich finde es ja interessant, dass jetzt, also ich sage jetzt einmal mal Frauen, weil Männer ist wahrscheinlich genau das Gleiche, aber bei Frauen, die wirklich irgendwie 35 sind, während die früher mal nach Eltern geguckt haben, schwitzt das einmal auf wirklich, also wirklich 10 Jahre jünger, wo ich mir so denke, woran liegt das?
Ja,
Ob die mehr Ausdauer haben oder mehr Interesse zeigen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen verändert und dass Leute in einer, oder dass man heute, dass die jungen Leute sich einfach über Sachen vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen, die irgendwie, über die man sich so früher nicht so Gedanken gemacht hat. Also Noemi und ich haben zum Beispiel darüber geredet, dass alleine das Mindset von jüngeren Typen für sie attraktiver ist als das Mindset, der meine letzte Gästin von letztem Mal, mit der ich auch geredet hatte über diese jüngere Typen und so. Mhm. Und die hat etwas Cooles gesagt, oder da konnte ich halt auch relaten, beziehungsweise so ein bisschen, oder ich habe es verstanden auf jeden Fall, dass sie einfach das Mindset der jüngeren Typen attraktiver findet als das Mindset der Typen, die in ihrem Alter sind. Weil die wollen dann irgendwie so, die sind sehr viel konservativer im Kopf auch. Und die Jüngeren sind halt weniger konservativ und irgendwie so. Aber es kommt ja auch so drauf an, es gibt halt konservative Ältere und konservative Jüngere und irgendwie Alternative oder keine Ahnung was oder open-minded und hier und da. Also es ist ja eigentlich auch, du findest ja eigentlich in jedem Alter irgendwie Leute, die irgendwie zu dir passen und dann wirkt es halt schon so, als wäre es über das Alter. Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung. Aber genau, du bist vorhin auf, das wollte ich darauf nochmal eingehen, du hast vorhin davon geredet, dass eure Alltagsrealitäten, eure Lebensrealitäten sehr unterschiedlich ja schon auch sind und das auch einen Einfluss darauf hat, wie ihr halt so die Beziehungen führt wahrscheinlich, ne?
Was ich damit meinte, ist eigentlich, wenn man gleich, ich sag mal so, du hast mit Mitte 20 mehr Unsicherheiten als mit Mitte 60, Anfang 60.
Ja, man also ist so ein bisschen
gesettelt. Das ist es, man ist gesettelt, man hat das natürlich, man weiß, was man will.
Ja.
Und man hat da halt einfach nicht die, was ich da vor früheren Beziehungen kenne, ist halt immer dieser Stress, dass man, wie tue ich das denn aus am besten? Also, dass man halt immer irgendwie, der Gegenüber hat viele Wehwehchen, auf die man noch Rücksicht nimmt. Man muss auf den anderen sehr viel Rücksicht nehmen, was man sagt, etc.
Ich weiß, was du meinst.
Ich versuche da gerade das Wort für zu finden. Mhm. Und das ist halt so ein Hassel, man hat selber sehr viel, also ich zumindest, beruflich bin ich selbstständig, habe damit sehr viel, bin ich sehr viel beschäftigt und da jetzt nochmal immer Rücksicht zu nehmen auf den anderen, vor allem wenn man jetzt gerade jetzt irgendwie immer beruflich sowieso viel unterwegs ist.
Mhm.
Und da nochmal Rücksicht drauf zu nehmen, dass man dann halt eben nicht jeden Tag zu Hause ist.
Ja.
Und auch die Freiheit zu haben. Und wenn dennoch irgendwie Eifersucht im Spiel ist, dann ist natürlich sich immer rechtfertigen müssen. Ja, rechtfertigen, voll. Warum machst du dies, warum bist du da, warum fährst du dahin und warum bin ich nicht dabei? Ja. Und das gibt es bei uns halt nicht.
Ja, das ist cool.
Das ist großartig.
Weil sie halt gesettelt ist. Und das ist ja auch attraktiv, das findest du ja sicher auch.
Also ja, ja, also ich sage, ich fahre nach Berlin, dann sagt sie, super, mach. Ja. Oder ich fahre da oder hier hin. Und das macht sie ja genauso. Also da ist jetzt nicht irgendwie so, ich muss mich nicht rechtfertigen, das machst du da, mit wem triffst du dich da? Mhm. Sondern ja, mach einfach.
Ja. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer Werbeunterbrechung und damit quasi zu eurem zweiwöchentlichen Newsletter zu bestfans.com, der Plattform für Content Creator, wo glitzernde Einhörner wie du und ich uns endlich ausleben können. Habt ihr schon gesehen, dass Bestfans jetzt auch wöchentlich auszahlt? So habt ihr wirklich immer den Überblick über eure Einnahmen und müsst nicht lange warten, bis das Geld kommt. Und das Wichtigste, was es mir vor allem zeigt, ist, dass sich Bestfans auf deine Bedürfnisse einstellt. Ich bin zum Beispiel mehr so Team monatliche Auszahlung und das kann ich auch weiterhin bekommen. Aber für manche ist das wöchentliche Modell einfach praktischer. Alles also genau so, wie du es brauchst. Außerdem gibt es ein kleines Update in eurer Umsatzstatistik. Sie haben nämlich neue Filter eingebaut, mit denen ihr genau sehen könnt, wie sich euer Einkommen zusammensetzt und welche Zeiträume für euch besonders spannend sind. Das hilft euch, effektiver zu planen, Zeit und Energie zu sparen und eben dort zu investieren, wo es sich wirklich lohnt. Und mal ehrlich, auch wenn ich dieses Jahr etwas gebraucht habe, um zu akzeptieren, dass der Sommer vorbei ist und mich an den Herbst zu gewöhnen, jetzt steht einfach schon fast der Dezember vor der Tür. Und ich muss sagen, hier fällt mir das Akzeptieren um einiges leichter irgendwie. Unter anderem, weil es die perfekte Gelegenheit ist, um nochmal richtig durchzustarten und die Umsätze zum Jahresende so richtig anzukurbeln. Da kribbelt es mir irgendwie schon ganz doll in den Fingern. Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel inspirieren einen, finde ich, auch total zu so voll vielen Ideen. Und ich denke da so gerne jetzt schon drüber nach. Von lustig bis sexy, von innovativ zu evergreen. Und mit heißer Schokolade und Marshmallows lässt sich auch das ein oder andere Schreibdate gedanklich mit so übergroßem Pullover, dicken Socken und am knisternden Kamin, okay, jetzt geht vielleicht meine Fantasie ein bisschen mit mir durch, nochmal viel gemütlicher umsetzen, oder? Wenn ihr noch keine Pläne habt, nutzt unbedingt den Content-Kalender und das Planungstool bei Bestfans. Damit könnt ihr eure Aktionen super easy vorbereiten, ob Adventsaktionen, kleine Wochenend-Specials oder sogar ganze Content-Reihen. Und das Beste, ihr könnt alles vorausplanen und automatisch posten lassen. Bestfans weiß, wie viel Kreativität und Herzblut ihr in euer Profil steckt und ich fungiere hier jetzt quasi als kleine Briefeule, weil sie wirklich wollten, dass ich euch das ausdrücklich nochmal sage. Genau das möchten sie natürlich auch sichtbar machen. Und so könnt ihr euch von Bestfans auf Instagram Unterstützung abholen und macht das wirklich. Nehmt das wirklich gerne in Anspruch und zwar könnt ihr das wie folgt machen. Wenn ihr eine Insta-Story teilt, achtet einfach darauf, dass sie FSK 12 ist und natürlich keine Community-Regeln irgendwie verletzt. Markiert dann gerne @bestfansoriginal und fügt den Link zu eurem Bestfans-Profil hinzu. Und so habt ihr die Chance, dass Bestfans eure Story auf deren Kanal teilen. Das ist eine richtig schöne Möglichkeit, um noch mehr Reichweite und Sichtbarkeit in der Community zu bekommen. Und nun würde ich sagen, holen wir Max noch etwas aus seinem Schatten oder aus dem Schatten und geben ihm Sichtbarkeit und schenken ihm vor allem weiter unser Gehör. Zurück zur Folge.
Ja, ich glaube, das ist ein total großer Punkt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, die Priorität, die fängt man vielleicht auch irgendwie anzusetzen, wenn man ein bisschen älter wird, dass man irgendwie sich so denkt, ich möchte. Also klar möchte ich jemanden kennenlernen und ich kann mich auch verlieben und so, aber ich will halt auch, dass jetzt nicht meine Projekte oder so oder meine Prioritäten oder mein Effort, den ich in die Person, die ich ja selber auch bin und sein will, dass nicht das so ein zusätzliches Riesenprojekt wird, was ich irgendwie managen muss, die Beziehung. Also im Idealfall bringt es einem ja Energie. Eine Beziehung eigentlich, ne? Die Sachen umzusetzen, die man halt.
Ja, es muss eine tolle Ergänzung sein im Leben und nicht noch ein weiteres Problem.
Ja, voll.
Oder weitere Probleme bringen.
Voll. Wie oft seht ihr euch so? Also wie oft könnt ihr, oder ist es denn immer unterschiedlich, wenn ihr halt auch gerade so spontan gucken müsst, der eine muss dahin und der andere da?
Ist unterschiedlich, aber auch schon ein paar Mal die Woche. Also wir wohnen nicht zusammen,
ja.
Wird auch nicht passieren, aber es liegt auch, ich würde mit niemandem zusammenziehen, ich brauche meine Ruhe.
Ja.
Ich glaube, sie auch. Und aber sonst, also wie gesagt, heute, also es ist unterschiedlich, häufig entweder ein paar Mal die Woche, dann mal eine Woche gar nicht.
Ja.
Also, aber häufig genug.
Ja.
Und sonst gibt es ja immer noch Telefon.
Ja.
Also das,
ja.
Also da ist man ja eigentlich immer verbunden.
Voll. Aber das klingt, finde ich, noch relativ oft. Also ich hatte auch schon Beziehungen, da habe ich auch mit meinem Freund zusammen gewohnt und einfach, weil er so viel arbeiten musste und halt gereist ist, haben wir uns manchmal halt Monate am Stück nicht gesehen, weil er halt einfach nicht da war. So. Also wenn man das dann schon möglich macht, obwohl man halt viel reist, ist ja schon eigentlich ganz cool.
Naja, also das geht ja erst gut. Sie hat ja in Hamburg einen Laden. Und das ist meistens so der Treffpunkt. Das ist das Perfekte.
Ja, perfekt.
Naja, weil es mitten in der Stadt, da bin ich sowieso häufig und dann ist man halt eben, fährt man eben dahin.
Ja.
Das ist das Gute.
Ist vielleicht ganz cool in so in der Situation, wo halt irgendwie alles ein bisschen crazy ist, auch gerade um eure Beziehung herum und alles so ein bisschen. Social Media ist ja jetzt keine, ist ja keine haptische, ist ja keine richtig echte Welt, das ist ja auch alles sehr, sehr konstruiert irgendwie.
Ja, alles, also das ist ja, halt, da ist ja gar nichts real.
Ja, genau, das nicht.
Also wenn man sich das anguckt. Auch die meisten, die nutzen ja Social Media, um den Selbstwert zu pushen.
Ja.
Also wenn man sich das anguckt.
Da muss man aufpassen.
Ja, also ich glaube, das ist häufig normal. Allein wenn es ist ja schon eine Formel, wenn man ein Video schneidet, wenn du einmal herausgefunden, wie das geht, und dann weißt du, am Anfang sitzt ein provokantes Statement und du schlachtest halt darauf aus, es ist ja meistens gar nicht dein wahres Ich.
Ja.
Du hast da irgendwie eine Grundmeinung, aber häufig schlachtest du den so aus, dass die Leute halt wieder klicken.
Ja, ja, voll. Aber ist das problematisch? Also irgendwie, ich finde es so langweilig, wenn man so das Gefühl hat, so, das ist halt auch alles so berechenbar.
Ja, ne? Heutzutage ist der Grundgedanke von Social Media, finde ich, ist ja vorbei. Heutzutage ist es ja ein Geschäft. Du fängst ja Social Media an oder viele, auch viele, die ins Trash-TV gehen da rein und wissen, okay, die machen jetzt zwei Shows und werden ein Influencer.
Ja.
Und damit bestreiten sie ihren Lebensinhalt. Das ist ja der Grundgedanke heutzutage dahinter. Die meisten, die auf Social Media was hochladen, die machen das ja mit dem Hintergedanken. Mhm. Also die wenigsten, das machen ja doch die meisten. Mhm. Aber viele laden ja hoch, entweder um ihren Freunden was zu beweisen oder halt irgendwie selber groß durchzukommen.
Ja.
Das ist ja kein nicht mehr das da, dass du mit deinem Freund in Verbindung bleibst, indem du ein paar schöne Urlaubsbilder hochlädst.
Nee, also ich glaube, ich habe Freunde, die das so nutzen, habe ich auch, aber...
Also, ja, viele, also wie gesagt, ich sag jetzt hier gerade, die meisten, also die normalen Job haben und normal arbeiten, die machen halt genau das, aber ich bin so mittlerweile in dieser Medienbubble drin, dass man genau sieht, wer es gerade versucht und was hochlädt und wo es bei vielen... Man merkt, es ist häufig denn keine Substanzen, da wissen gar nicht, was sie wollen. Die wollen einfach nur bekannt werden, um bekannt zu werden.
Mhm,
Ich finde es halt diese Bubble wahnsinnig interessant, die Leute anzugucken, wer was hochlädt und was entweder zu sagen hat oder ein Hobby hat oder irgendwie eine Passion, das dahinter steckt oder die halt einmal irgendwo waren und das Blut geleckt hat, vor der Kamera zu stehen und dann halt irgendwas hochladen und dann sich ärgern, warum sie in ihre Videos nicht viral gehen.
Ja.
Wenn man sich das anguckt, das ist häufig was sie da machen, Murks ist.
Ja, weil da eigentlich gar nichts irgendwie hintersteht. Ja, also Social Media ist für mich so voll die gute Werbungsplattform halt auch einfach. Ne? Also für viele ist es halt einfach so, sich da rauszupacken und so. Und dann ist manchmal halt diese Grenze zu Influencer oder Content Creator oder keine Ahnung, ist halt dann irgendwie auch so fließend. Ne? Mhm. Also wann werde ich jetzt zum Influencer so und wann hört es auf, dass ich das hier irgendwie nur für meine Werbung nutze?
Nee, aber das ist in der Pornobranche ist es ja auch interessant. Also gerade mit den Onlyfans-Leuten.
Ja.
Also wenn man sich da anguckt, die nutzen ja gerade Social Media, Instagram, um zu promoten.
Total, auch.
Also das ist ja mittlerweile eine Werbeplattform geworden.
Ja, richtig, total.
Und nicht mehr hier der soziale Hintergedanke, sondern wie vermarkte ich das Produkt, das ich jetzt gerade anbiete? Ob das jetzt Produkt ist, ist jetzt irgendwie ein physisches oder der eigene Körper, das ist ja nochmal... Ja.
Ich habe auch überlegt, also ich komplett mit meiner ganz privaten eigenen Persona, die ich war, als ich Teenager war, die ich war, bevor sozusagen Gabi Gold geboren wurde, die wollte nie in der Öffentlichkeit stehen. So, man wird ja manchmal so gefragt, so mit Freunden früher, oder so, willst du mal berühmt werden oder so? Und ich war immer so, nee, warum denn? Also ich will irgendwie spannende Sachen erleben, aber berühmt werden fand ich irgendwie so blöd. Und dann, aber ich hatte irgendwie immer so das Bedürfnis, mich irgendwie mitzuteilen. Und da schon, ich glaube, ich habe schon so das Bedürfnis, halt so expressiv mich zu gestalten und irgendwas da rauszupacken und auch gesehen zu werden. So. Und irgendwie im Zuge dessen ist dann halt irgendwie, und im Zuge dessen, dass ich so eine Faszination für die Erotikbranche dann irgendwie entwickelt habe, ist es dann halt irgendwie so passiert, dass es jetzt, ja, dass ich also Gabi,
wie bist
Gabi
du,
Gold
wie,
da.
Wie bist du denn da reingerutscht in die?
In reingerutscht, wie bin ich dann abgerutscht? Ich sage das so gerne, irgendjemand hat es mal gesagt, irgendwie, ich glaube Dolly Dyson oder so, war mal so, ja, dann bin ich abgerutscht.
aber war das schon immer ein intrinsischer Wunsch von dir?
Überhaupt gar nicht. Also ich bin ja, also ich bin überhaupt keine Pornokonsumentin gewesen und bin es immer noch nicht so wirklich, also bin es immer noch nicht. Also ich gucke einfach irgendwie gar nicht irgendwie wirklich Pornos. Und als ich dann damals mal, weil mein einer Ex-Freund, als ich 19 war, hat gerne Pornos geguckt, und dann dachte ich, ja, guckst du auch mal rein.
Genial.
Und dann, ja, guckst du auch mal rein. Und dann fand ich das ganz faszinierend. Und ich, besonders fand ich die faszinierend, die so ganz hell ausgeleuchtet waren, so amerikanisch so ein bisschen so. Mhm. Weil ich das so krass fand, dass man so alles so toll sieht. Also ich hatte noch nie vorher so eine Vagina gesehen. Mhm. Aber wie auch? Weil, also da ist ja niemand, also niemand, bis ich 19 war, und bei mir selber ja auch nicht, also guckst du mal im Spiegel, aber ja nicht so. Nicht mit also, der Auflösung und mit dem Licht. Mhm. Und ich komme da ja jetzt auch nicht so nah ran, dass ich das sehe. Mhm. Und ich fand es faszinierend, dass wir sowas, was halt sich irgendwie in einem Bereich befindet, der ja immer noch mit Scham assoziiert ist, deswegen heißt es ja so, dass das so krass ausgeleuchtet ist. Und das und dann halt noch der penetrative oder der Sexakt, dass halt so irgendwie die Kamera vor ist. Und das fand ich ganz spannend. Und da dachte ich mir irgendwie, eigentlich voll interessant, warum machen das die Leute wohl? Also die Darsteller. So. Mhm. Ich dachte mir so, ja, okay, das ist irgendwie. Und dann hat mich eher die Arbeit und dieses Produkt fasziniert, als dass mich das irgendwie geil gemacht hat.
Ja.
Das ist eigentlich irgendwie nicht so wirklich.
Ja. Nee, das ist interessant. Aber ja. Wie ist es denn, aber der Sprung vom ersten Porno zum ersten Porno drehen, das ist ja nochmal.
Ja, das stimmt. Nee, und dann warte, also ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich das hier machen könnte oder so. Ich fand es nur so interessant. Und dann habe ich damals angefangen, ich habe dann studiert. Und da habe ich irgendwann angefangen, ich war eine relativ graue Maus in der Schule und so und hatte auch nie viel Erfahrung, nie viel Sex und so. Und dann war ich und dann habe ich irgendwann angefangen, mich auf den Dating-Plattformen irgendwie auszuprobieren. Und dann hatte ich sehr viel Sex mit ganz vielen verschiedenen Leuten und wurde da so ein bisschen so addicted zu diesen Endorphinen, was es mir verschafft hat. Und ich wollte auch gar kein Daten. Ich war so ein nach Hause bestellen und zu dem nach Hause gehen, war ein bisschen crazy. Ich war auch ein bisschen depressiv damals. Und ich glaube, das war so meine Quelle von Endorphinen, die ich dann irgendwie hatte. Und halt auch, ja, und so das Gefühl hat, so ein bisschen so positiv auszurasten, so während irgendwie man früher irgendwie so gar nie irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Und dann war ich halt Studentin, hatte nicht viel Geld und dann dachte ich mir, so oft wie ich gerade Sex habe, wenn ich jetzt für jedes Mal Geld bekommen würde, dann hätte ich echt gut Geld. Mhm. Und dann habe ich angefangen bei einer Escort-Agentur zu arbeiten. Und das war dann halt toll, da hast du halt mal so Geld, also so ein paar Scheine in der Hand gesehen, die ich so jetzt noch nicht so, mit denen ich nicht so viel Umgang hatte vorher.
Aber wie war das beim Escort? War das so hier, da? Was waren das für Treffen?
Meistens im Hotel. Also es ging über eine Agentur und dann hat die mir gesagt, dann hatte ich denen ein Portfolio gegeben und die haben Fotos gemacht von mir. Und dann bin ich, und dann wurde ich gefragt, und war so, ja, wir haben jetzt hier einen Klienten irgendwie so und so alt. Ich glaube, ja, ich wurde das Alter, der Beruf. Und irgendwie so. Und hast du an dem und dem Tag Zeit und der wäre in dem Hotel. Und wenn man dann Zeit hat, hat man ja gesagt und dann ist man da hingegangen. Und das war sehr aufregend. Und mein erstes Date war auch total cool. Also es war, ich kam mir total komisch vor, in dieses Hotel reinzulaufen, weil man hatte halt auch das Gefühl, so okay, alle wissen, was ich hier mache. Dabei ist das wahrscheinlich gar nicht der Fall. Oder selbst wenn doch, ich glaube, Hotels sind sowas auch arg gewöhnt.
Ich glaube an der Rezeption, ich glaube, die sehen das auf Anhieb. Aber die Gäste, glaube ich, das geht
nee,
gar
die,
nicht.
True.
Nee, ja. Aber die, ich glaube, an der Rezeption. Aber ich will nicht wissen, was die alles in den Hotelzimmern alles erleben.
True, ja, voll.
Allein hier die Putzkräfte, die da durchgehen am nächsten Morgen. Ja. Ich glaube, das ist ein harter Job.
Ja, voll. Oder so in flagranti hoch bei so reinlatschen.
Nee, richtig, gehst rein und direkt hoch. Also ich glaube, dann andererseits ist es ja eigentlich auch normal, wenn du Gast bist, gehst du ja eigentlich auch direkt aufs Zimmer.
Ja,
also wo sollen die wissen, ob du da bist oder nicht.
Ja,
ob ein Nutzen, ja, weiß man
ja. Ja, aber das war ein ganz cooles erstes Date und dann hatten wir halt auch Sex und dann
Und er war Fotograf und hat er mir so ein Fotobuch von ihm gezeigt. Und das war halt eigentlich ein sehr, sehr schönes Date, weil es ging halt nicht nur um den Sex. Wir waren mit danach im Bett gechillt. Und dann hat er mir halt was zu seiner Passion so erzählt. Und hat gesagt, ja, und ich bin Fotograf und bababa. Und irgendwie war es so menschlich. Und das fand ich ganz toll. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht. Hat mir dann auf Dauer nicht so gefallen, weil mir hat nicht gefallen, dass ich für was gebucht bin, wo ich arbeite, aber die Person macht das für ihr Vergnügen. Das fand ich irgendwie ein unausgeglichenes Verhältnis.
Ist es beim Porno nicht genau das Gleiche?
Nee, gar nicht, weil der Konsument, mit dem interagiere ich ja nicht doll.
Ah, ja.
Weißt du, der kauft das ja. Weil das Konzept ist ja nicht, das finde ich ja nicht moralisch verwerflich. Ich fand nur, mit jemandem zu vögeln, für den das sein privater Spaß ist, aber für mich ist es Arbeit, das fand ich komisch.
Ah ja, okay, wenn du einen Drehpartner hast, dann hast du ja, okay, das ist für den ja auch Arbeit.
Und
ja.
Das fand ich so perfekt. Und dann, ich hatte damals einen Ex-Freund und der war Pornoproduzent und der war so, ja. Und ich fand halt die Sexbranche halt schon immer weiter noch spannend. Und wir haben auch private Sexpartys organisiert und so. Und ich war so, ja, ich will keinen Escort mehr machen, aber irgendwas anderes. Und dann war er so, ja, willst du nicht mal in einem Porno mitspielen? Und ich war so, nee, das ist mir zu klischee-mäßig. Mein Freund ist Pornoproduzent und ich spiele jetzt in einem Porno mit, wie albern. Ich so, nee, das machen wir nicht. Und dann hat er aufgehört zu fragen und irgendwann war ich so, ja, okay, aber jetzt bin ich doch irgendwie neugierig, lass mal machen. Und dann tatsächlich, Tim Grenzwald war der Produzent von meinem ersten Porno, Bumsbus.
Ah, ja, ja, der Bumsbus. Ja. Viel von dem gehört hier.
Ja, und genau, und ich kannte auch den Darsteller schon vorher. Ich kannte Tim vorher, weil die halt connected waren mit meinem Ex-Freund da. Und das war halt total cool. Und wir waren alle am Set schon vorher total sympathisch.
Wie viele Leute sind so am Set?
Kommt total drauf an. Also an dem Set war halt, genau, also Tim als Produzent war da, dann war Pint Eastwood als Darsteller. Dann gab es noch einen Fotografen. Pint Eastwood. Und dann gab es noch einen Fotografen. Oder genau, Tim hat ja auch Kamera gemacht, aber irgendjemand anders hat noch Kamera. Also weiß nicht, wir waren so vier, fünf Leute, also nicht so groß.
Mhm.
Und es gibt Sets, die sind kleiner und Sets, die sind auch größer. Also es gibt eigentlich alles dazwischen. So, das Kleinste ist, wenn du mit einer Person auf dem Hotelzimmer drehst und die irgendwie POV, also Point of View, filmt. Das ist dann halt auch, das wirkt dann so, also es ist ja auch dann ein Amateurdreh so ein bisschen. Aber von der Sache her, für mich als Aufwand, ist es eigentlich auch wie ein Profidreh sein könnte. Ich unterschreibe dasselbe Paperwork und für mich ist es genau eigentlich nur dasselbe. Und dann gibt es halt auch Produktionen, die haben dann irgendwie auch Catering und eine Maske und das habe ich immer am meisten geliebt. Also je größer, desto besser.
Also das ist schon ein richtiger Spielfilm, sage ich mal, oder?
Fast, ja, genau. Ja. Es ist halt so, du kommst so ein bisschen, genau, also ich hatte manchmal so das Gefühl, ach, so ist das wohl. Halt nur ohne das Vögeln. Wahrscheinlich. So, aber ich finde das irgendwie schön, dass man das so.
Aber werden noch so größere Produktionen überhaupt noch gemacht? Ist das noch so im Trend?
Total, ja.
Also es ist nicht so der normale Porn Nutzer geht einmal irgendwie auf eine Plattform und guckt er sich da schnell zwei, drei schnelle Videos an und dann ist in 2 Minuten durch und geht wieder zurück, oder?
Es kommt total drauf an, was du konsumierst und eigentlich gibt es alles. Eigentlich gibt es in der Welt des Pornos alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Und ich habe das Gefühl, das wird auch manchmal nicht so richtig gesehen oder dann kommt mir jemand mit einem Vorurteil und sagt so, ja, im Porno sehen alle Pussys gleich perfekt aus und sind alle rasiert. Wo ich mir so denke, nee, also ich sag nicht, dass es nicht viele Pornos gibt, die so sind.
Ja, schlussendlich kommt es ja immer auf die Vorlieben der Leute, ne?
Ich habe schon so viele Pornos gesehen, die halt genau das Gegenteil sind. Und dann ist man, finde ich, einfach nicht genug informiert. Und ich habe daran, was du eigentlich gerade gesagt hast oder gefragt hast, habe ich gestern erst gedacht, weil es ist jetzt gerade parallel, während wir aufnehmen, ist das Pornfilmfestival in Berlin.
Auch noch.
Das findet jetzt gerade statt. Also es hat gestern angefangen, geht irgendwie bis Sonntag oder so.
Mhm.
Und da merkst du einfach mal, die zeigen viele Filme.
Sind das so wie die Oscars der Pornobranche? Oder, kann Film verspielen?
Ich weiß gar nicht, ob die. Ja, aber ja, es ist so ein Filmfestival. So ein bisschen wie die Berlinale für Pornos.
Ja, okay, also da treffen sich alle und dann.
Berlinale ist für Filme, ne?
Ja.
Ja, genau. Genau, dann das. Genau, ja, da treffen sich alle. Es ist organisiert von. Also, es ist jetzt das 20. Jahr, gibt es das jetzt. Und da werden. Also, es gibt Workshops für Leute in der Branche. Es ist. Oh Gott, das ist so. Dieses Angebot, was es das Pornfilmfestival hat, ist so viel und fast unübersichtlich. Aber
weißt
halt
du,
so geil.
Das skurrilste Angebot da, das ist sehr interessant.
Also, so skurril, also es gibt einfach so viele Sachen. Also du hast ja einmal die Leute, die in der Branche arbeiten, die sich vernetzen wollen und da gibt es Workshops und Präsentationen und so. Und das reicht halt von sehr expliziten Sachen. Meine Partnerin ist heute zum Beispiel da bei einem Workshop und da lernen die, wie man Licht am besten aufstellt. So für Produktion. Also es kann halt total technisch sein. Oder es kann sich dann halt doch auch um Sache oder um sehr oder um sexuelle Themen drehen. So, also ich glaube, es gibt da wirklich alles und genau Workshops, Präsentationen. Und dann gibt es auch Bereiche, die halt für KonsumentInnen von außen oder Leute, die nicht in der Branche arbeiten, halt auch offen sind und zugänglich sind. Und da gibt es dieses Jahr dann auch aber Workshops und Präsentationen oder so, wo die halt einfach dabei sitzen können. Und dann gibt es halt ein großes Angebot an vorausgewählten Pornofilmen, die halt so crazy, wir haben gestern einen gesehen und das war eigentlich, das war so geil, das war der beste Film, den ich seit langem geguckt habe und da war gar nicht so viel Penetration zu sehen, der heißt Fuck Toys, der ist so unglaublich toll, das ist so schlau gemacht.
Und worum geht's? Fuck Toys?
Ja, es geht um den, es ist so eine Dystopie, das ist so eine Parallelrealität. Oh, jetzt schweifen wir total ab, aber du stellst gute Fragen.
Ja, es ist auch wahnsinnig spannend. Ich kenne die Branche ja nur von der Venus ein bisschen.
Ja.
Also so oberflächlich, deswegen. Ich find das gerade sehr spannend.
Das ist schön, dass wir uns gegenseitig, genau.
Ja, ja.
Nein, ich
übernehme das mal kurz, ja.
Ja, ja voll. was war die Frage? Ach, worum es da geht. Es ist so eine Parallelrealität und es geht um so einen Mädel, die hat einen Fluch auf sich. Und die versucht, den loszuwerden. Und die Wahrsagerin, die ihr diesen Fluch halt, die halt gesagt haben, du hast diesen Fluch auf dir, sagen, du brauchst 1000 Euro und dann musst du so ein Lamm köpfen und deine negative Energie da so reinmachen. Und wir können dieses Ritual für 1000 Grand machen oder für 1 Grand, also 1000 Dollar.
Haben sie das Lamm denn auch geköpft oder haben sie da?
Das hat einen kleinen Twist. Ich will das gar nicht so doll vorwegnehmen. Es war am Ende ein bisschen mehr symbolisch, als man irgendwie vielleicht denkt. Aber es war wirklich tolle Bildsprache, also ihr Zimmer war zum Beispiel auf einer großen Wiese und da steht halt einfach nur ein Bett und das, also war ganz abstrus. Die Polizisten hatten so Lederhosen an, wo der Arsch so frei ist. Wie aus der Schwulenszene, so ein bisschen, weißt du? So sahen die Polizisten da aus. Es war ganz bunt und quietschig und trashy und aber eine coole Story und viel auch, ja, für Girls und Gays und Days und alles, aber ganz, also ja, also super, super toller Film. Und da merkt man einfach mal, was es für eine, was für kreatives und filmisches Potenzial in Pornofilmen auch stecken kann. Und ich sehe das hier auch, also in dem Office, wo wir hier den Podcast aufnehmen, da arbeite ich ja auch halbtags und gucke dann manchmal in so Filme rein, die neu released worden sind und gucke, ob die gut laufen oder ob es da einen technischen Fehler gibt oder so. Und dann sehe ich teilweise so, auch jetzt zu Halloween auch wieder, wirklich Halloween-Filme mit Monstern und Vampiren, richtige Spielfilme, wo dann eben auch gevögelt wird. Und das ist ein ganz anderes Art von Pornos als das, worüber der Otto-Normalverbraucher redet.
Nee, das ist es ja. Gerade so als ich sag mal Porno-Laie, wo man sich eigentlich nur die Amateur-Videos oder so kleine Clips irgendwie von Pornhub etc. kennt.
Ja.
Das ist ja wirklich eine riesige, auch eine professionelle, ich sag mal, professionelle Dreharbeiten, wo
es
mit Storyboard und etc. Nur normalerweise denkt man, okay, jetzt geht's los, hier Kamera an und wird reingesteckt und das war's. Aber das ist ja wirklich hochprofessionell. Was man ja eigentlich, also wenn man sich jetzt nicht groß damit irgendwie auseinandersetzt, als Konsument ist es, find ich halt nur gerade nochmal interessant, dass das ist halt. Warum nicht? Also man ist es nicht um die Pornobranche. Ich will nicht wissen, wie viel Milliarden an Geldern da drin steckt.
Ja.
Aber das kriegen die Meister gar nicht mit. Vor allem solche Filme. Wo kauft man die denn? Beispielsweise.
Das ist eine sehr gute Frage. Also, das kann ich hier gar nicht unbedingt beantworten.
Also ich weiß, also wenn überhaupt sind das irgendwie. Früher gab es ja Videotheken. Okay, das ist aber schon über 20 Jahre her, dass es die überhaupt noch gibt. Da gab es immer diese eine Schmuddelecke.
Ja.
Aber heutzutage, also DVDs werden ja sowieso nicht gekauft, aber online musst du ja explizit danach suchen, nach genau solchen Filmen.
Zum Beispiel kann ich aber kurz Werbung für unsere Firma machen. Blue Movie, kennst du Blue Movie? Hast du von Blue Movie schon mal gehört? Das ist der Erotiksektor von Sky. Also wir sind so mit Sky verbandelt. Und Blue Movie ist wie so ein Netflix für Pornos. Und da logge ich mich ein, da gucke ich zum Beispiel die neuen Releases und gucke, ob die gut laufen. Und da logge ich mich dann ein
und dann klicke ich einen Film an und dann läuft der und das ist ein Porno. Und das ist manchmal ist das ein bisschen mehr amateurig, das sind irgendwie dann auch irgendwie Kollegen von mir, die irgendwie Sachen gedreht haben und das dann zu einem Film zusammenschneiden und also das ist schon auch noch so, also so dieses so Cam-Plattform amateurig findet man da jetzt eher, finde ich jetzt nicht so, es ist nicht so klippig. Aber halt schon sehr viel privater. Und dann gibt es halt auch diese krass Hochglanzfilme, die halt wirklich auch Spielfilme sind. Und das ist halt das Ding, am Ende gibt es halt alles. Also es gibt auch das, wo du dein Handy rausholst und verwackelt irgendwie einen Blowjob filmst und so. Und dann, das kannst du vermarkten, das kannst du verkaufen, das kannst du auf deine Plattform hochladen und so. Das ist Porno. Aber ein über 5 Jahre produzierter Film, der sehr viel Energie und Geld gefressen hat und so und sehr viele Leute beteiligt sind, das ist halt auch Porno. Und irgendwie ist das so toll. Und wenn man das jetzt mal mit der Filmbranche vergleicht, kann man das ja von der Filmbranche nicht unbedingt sagen. Wenn ich jetzt hier mein Handy nehme und jetzt da reinrede, dann sagt ja keiner, das ist jetzt ein Film. Hat keine Filmqualität.
Das stimmt.
Aber beim Porno irgendwie darf... Das ist voll die süße Erkenntnis. Ja. Alles darf Porno sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist interessant. Das ist was mir immer wieder auffällt, ist auch jetzt hier, ich glaube, das war jetzt, dieses Jahr war ich das erste Mal so richtig auf der Bewegung. 4 Tage volles Programm durchgemacht.
Warst du da? Wir haben uns gar nicht gesehen.
Nur kurz einmal. Wir waren ja auch ein ganz anderes. Ich war ja immer direkt an der Hauptbühne. Chris hat ja moderiert das Ding.
Ich wollte eigentlich mal zu ihm kommen und mal gucken.
Du warst ja auch beruflich da.
Ja, genau. Man hat so viel
und
zu tun.
Wirklich, das war ja in anderen Hallen und wir waren ja wirklich die ganze Zeit da und durchmoderiert. Okay. Und da war ja, was ich auf jeden Fall 4 Tage durch. Davor war ich immer nur so einen halben Tag mal kurz immer da irgendwie. Und was ich witzig fand, oder was ich beobachtet, dass jetzt, ich sag mal, die richtigen Porno-Leute, die machen das ja wirklich mit einer richtigen Professionalität, gehen die da ran. Was ich wahnsinnig spannend finde, das ist für die jetzt wirklich ein richtiger Beruf. Das
voll.
Ist, was man normalerweise denkt, okay, die Vögeln dann nehmen das auf, stellen es hoch und verdienen das, aber nee, da ist ja wirklich eine richtige Professionalität dahinter.
Voll.
Was, und dann ist mir dieses Jahr wirklich aufgefallen, dieser Kontrast dazu, die OnlyFans-Creatern. Ich finde, die gehen da halt ran, ich habe immer das Gefühl, die gehen da ran, um irgendwie bekannt zu werden.
Okay.
Stimmt das? Oder beziehungsweise habt ihr da in der Branche das gleiche Gefühl? Beziehungsweise ich fand immer so, die waren alle wahnsinnig jung und hatte immer das Gefühl, die wissen eigentlich gar nicht genau, was sie da tun.
Oh, das ist was ich auch total scheiße finde. Es gibt mittlerweile halt so viele Agenturen, die dich halt anschreiben, mich auch auf Instagram. Hey, Gabi, bist du schon auf OnlyFans? Wenn nicht, dann arbeite doch mit uns oder wer auch, wenn ja, arbeite trotzdem mit uns, weil wir können deine Einnahmen irgendwie hochpushen und so. Was aber nie wirklich thematisiert wird, ist so, die versprechen dir irgendwie das Große vom Himmel oder keine Ahnung was. Aber das Ding ist, dass so eine Tätigkeit in der Erotikbranche, die kommt ja auch mit Verpflichtungen, legalen Verpflichtungen auch zum Beispiel. Ne? Als deutsche Staatsbürgerin bin ich nicht erlaubt, jetzt einen Fick-Clip überall, wo ich will, hochzuladen, nur weil die Website sagt, wir nehmen es nicht runter. So, ne? Also, dass auch junge Mädels, die anfangen, über ihre rechtlichen Verpflichtungen aufgeklärt werden, das macht keine von diesen komischen Agenturen und auch nicht mal Agenturen, die halt vielleicht auch gar nicht mal so komisch sind. Das ist einfach gar nicht im Portfolio. Die sind nur am Akquirieren die ganze Zeit. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die ganzen Mädels da überhaupt auch wissen, gerade wenn sie so jung sind, halt, wie es aussieht mit einer Selbstständigkeit. Finanzamt meldet und sowas
generell,
alles.
Das ist, musst du ja vom Gewerbeschein bis zum Finanzamt, musst du das ja alles wieder versteuern, voll. Wenn du nicht gerade irgendwie in Zypern sitzt, aber auch selbst da musst du dich mit den Regularien auseinandersetzen.
Ja, und selbst dann musst du auch ja erstmal auswandern, also das ist ja auch alles so. Und das ist was mir dann Bauchschmerzen macht, wenn ich so viele junge Mädels sehe, wo ich mir so denke, und ich finde, das ist dann auch, das darf man denen dann auch nicht, also ich persönlich bekomme da so ein großes Schwesterngefühl und denke mir so, ich finde, das ist jetzt nicht nur deren, sie müssen mit den Konsequenzen leben, aber ich finde es sehr, sehr frech, wenn Leute und Agenturen sogenannte.
Wie alt warst du, als du da deinen ersten Porno gedreht hast?
24 oder so. Also ich fand, das war schon ganz gut. Das Ding ist, ich habe mich damals für...
Aber du hattest ja schon Berührungspunkte mit der Branche. Ne,
und ich war schon
läuft.
Selbstständig. Ich habe mich schon selbstständig gemeldet gehabt, weil ich wusste, aus irgendeinem Grund,
war mir irgendwie klar, wenn ich es mache, dann will ich es richtig und ganz machen. Und ich habe mich schon für das Escort, habe ich mich damals schon selbstständig gemeldet.
Ja.
So. Weil ich wollte irgendwie ganz, ganz oder gar nicht. Ich stand da von Anfang an ganz hinter und war total neugierig. Und ich habe auch eine scheißen Angst vor dem Finanzamt und vor deutscher Bürokratie und so. Also ich gebe jeden Scheiß an und so, aber das macht am Ende jeder so, wie er will. Aber ich frage, und wenn das jetzt jemand irgendwie illegal verdienen will, dann ist es auch deren Sache. Aber ich finde, die Leute verdienen es und gerade junge Leute verdienen es, darüber aufgeklärt zu werden und zu sagen, am Grunde ist es deine Verantwortung, aber die müssen halt erstmal wissen, sie müssen sich ja erstmal entscheiden dürfen. Und ganz viele, und dann sitzen ja bei diesen Agenturen ja irgendwie irgendwelche Männer irgendwie dahinter und das ist halt, weiß ich nicht, also ich finde, das ist so ein, es ist halt ein Ausnutzen von dieser Branche so.
Naja, ja, es wird, ich glaube, da wird viel der Stelle Geld versprochen.
Ja.
Und das ist natürlich auch einfach zu sagen, komm, mach, du siehst gut aus, du hast schon so ein paar Follower auf Instagram oder vielleicht auch nicht und jetzt melde dich doch da mal an und dann laden halt ein paar oben ohne Bilder hoch und dann geht's ab. Ja, also ich meine, und dann kriegen die ersten paar 100 Bestellungen, 100 Euro rein und dann sind die natürlich auch angefixt. Aber aber das Problem ist ja auch, wenn du da reingedrängt wirst, dann bist du ja auch drin. Du kommst ja häufig noch gar nicht mehr richtig raus, vor allem.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Das Ding ist halt, du kriegst dein Content aus dem Internet zu kriegen, wird vielleicht irgendwie schwer.
Nee, richtig. Aber
du kannst ja raus.
Also nee, richtig. Aber
ich könnte jetzt auf morgen einfach nicht mehr machen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Geht schon. Die Frage ist, kann ich halt noch Polizistin werden oder in die Politik gehen oder so? Aber das wollte ich ja eh noch nie.
Ja, oder so. auch mit dem Freundeskreis. Vor allem, wenn du da halt reinrutscht. Also viele, für die ist es ja doch noch eine Branche. Und wenn du da jetzt nicht wirklich komplett dahinter stehst und das irgendwie von heute auf morgen machst.
Oder vielleicht denken die Leute dann, vielleicht fühlen sie sich dann doch nicht so wohl damit. Und dann denken sie vielleicht, ich kann da jetzt nicht mehr raus. Vielleicht ist das halt auch so, aber du kannst raus, ne? Also, aber weil manchmal, ich weiß, ich habe mein erstes Studium abgebrochen damals und dann dachte ich, mein Leben wäre vorbei. Ich war so, jetzt mal will keiner mehr, ich kann mich nirgendwo mehr bewerben. Alle denken, ich bin eine Studienabbrecherin, bla 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 bla. Weil einem so dieser Perfektionismus, ich war auf dem Gymnasium auch und ich finde also, oder ich selber, mein Gehirn oder auch die Gesellschaft, die flößt einem so einen Perfektionismus ein und ist so, wenn irgendwas nicht nach Plan geht, dann hat das halt Konsequenzen. Dann siehst du inkonsequent aus. Es wird immer Leute geben, die mit dir irgendwie sich messen. Und wenn es da eine gibt, die nicht das Studium abgebrochen hat, aber du hast es abgebrochen, dann bekommst du nicht den Job. Und da habe ich mich damals so verrückt gemacht deswegen. Und mittlerweile denke ich mir so, Mäuschen, ist alles in Ordnung. Ich habe noch ein Studium abgebrochen. Ich habe insgesamt gar kein Studium zu Ende gemacht. Ich habe Sexwork gemacht. Mich sieht man fickend im Internet. Und weißt du was? Mir geht's richtig scheiße gut. Und das ist alles in Ordnung. Aber so man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Leuten nicht so Panik macht. Aber das ist einfach unser gesellschaftliches System.
Aber ich glaube, das ist ein Ding. Ja, und das ist ja immer dieser Vorurteil und das ist immer in den Köpfen drin. Danach ist alles vorbei, du findest keinen Job mehr und wenn das nicht funktioniert oder das nicht mehr willst, das ist zumindest immer die ersten Gedanken.
Ja.
Gänge.
Voll. Ich will nochmal ganz kurz auf dich zurückkommen, weil wir sind schon, eigentlich sind wir schon fast am Ende, aber ich will noch eine Abschlussfrage stellen, die jetzt alles zusammenbringt. Kannst du dir denn mal vorstellen, Pornos zu drehen?
Nee. Also das ist auch zu viel Druck. Ich glaube auch diese Standkräftigkeit hätte ich nicht vor. Ich meine, das sind die Kameras, also sagen wir jetzt immer richtigen Dreh. Also wenn die Kameras an sind, dann sind Leute um dich rum, Licht, alles, und dann musst du ja noch performen.
True.
Das ist jetzt ja nicht einmal so hier, du hältst die Kamera drauf, aber auch sonst.
Einfach mal so ein Handy nehmen oder so. Ja, gut, dann erstmal.
Ja, aber weniger Druck. Das denn hochzuladen, weiß ich nicht. Aber das ist auch irgendwie nicht so meine. Das turnt mich auch nicht so an und das ist auch nicht meine Baustelle.
Ja.
Also eigentlich ist das. Also ich finde die Branche spannend und ich finde. Was ich witzigerweise spannend finde, ist die KI-Models, die jetzt kommen.
Oh, schlimm.
Das ist schlimm. Nee, also
unsere Gesellschaft ist schon so seelenlos und jetzt gibt es auch noch das. Aber ganz ehrlich, das setzt mich ab auf einen anderen Planeten.
Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann es komplett nachvollziehen. Das ist einerseits finde ich faszinierend.
Ja, ich finde es auch faszinierend. Aber, ist auch okay. Aber
Aber da.
Das ist so das Letzte, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Menschlichkeit, nicht weniger Menschlichkeit. Ja, so, wir haben ja das Problem, dass viele Menschen als Roboter durch die Gegend laufen und jetzt machen wir Roboter, die sich menschlich verhalten.
Aber ich find ja interessant, dass es Leute trotzdem kaufen. Also es wirkt, das häufig, wenn man einen Blick dafür irgendwann entwickelt hat, für so KI-Bilder, aber das
wird
trotzdem.
Auch immer besser, mir fällt es immer schwerer.
Auf jeden Fall, aber trotzdem, wenn du dir das anguckst und denkst, das ist Wahnsinn.
Ja. Es ist wirklich, also ja genau, da weiß man überhaupt gar nicht, wo es noch hingeht. So, und darüber will ich dann auch immer gar nicht so viel nachdenken. Ich denke so, ich konzentriere mich auf mich, meinen Zugang zu mir selber zu behalten, meine Energie weiterhin zu fühlen. Und dann gucke ich einfach mal, in was für gesellschaftliche Gefüge ich mich überhaupt noch begeben möchte. Weil wenn das alles irgendwie alles ein bisschen komisch wird, ja, ich weiß auch nicht. Und ich will auch, ich habe heute was gepostet auf Instagram und hatte ich so einen Face-Filter wieder drüber und dann war ich so, ich glaube, ich will das jetzt wieder mehr lassen. Also alleine so, okay, ein bisschen softer Skin und so. Aber da, man lässt sich da auch schnell reinziehen. So. Und irgendwie habe ich jetzt auf den letzten Bild, in meiner Galerie einfach gesehen, die Sachen, die ich bearbeitet habe. So lately habe ich das Gefühl, so, auch wenn ich den softesten Filter darüber lege, dann denke ich mir so, aber es ist nicht komplett mein Gesicht. Mhm. Und irgendwie dachte ich mir so, nee, das lässt du jetzt mal wieder. Ich versuche mich da wieder ein bisschen zu entwöhnen. Ja, so. Dann ist es also, wozu? Ja, dann kann ich halt auch, es ist halt so, du kannst halt auch so einen Mittelweg, aber da, ich finde, eigentlich gibt es da keinen coolen Mittelweg. Du kannst nicht irgendwie auf eine coole Art und Weise dein Bild jetzt in KI generieren.
Naja.
Mach mal lieber nur dein Ding. Weil das kann dir auch im Grunde keiner nehmen.
Nee, das ist es. Also ich glaube auch gerade bei diesen KI, das ist eine kurze Halbwertszeit. Also da kannst du vielleicht einmal schnell gestellt Geld verdienen.
Ja.
Aber ich denke, das bricht auch schnell wieder ein.
Ja.
Also wenn man sich die Algorithmen da von Instagram anguckt, gerade in diesen Bereichen, da brechen ja immer wieder die Reichweiten ein.
Mhm.
Wenn man da jetzt keine richtige Community hat oder wirklich deine Community nur aufpasst auf diese schnellen Bilder, die sind ja auch, die brechen ja auch wieder weg.
Ja, voll. Die Frage ist, was man halt will. Willst du jetzt höher, schneller, weiter? Willst du einmal was big machen?
Ja, aber
und
ich
dann tschüss? Das hatte ich, ja.
Aber ich glaube, das ist ja gerade bei diesen KI-Models häufig der Kerngedanke von den Leuten, dass sie sagen, die bauen ihn jetzt schnell auf, ziehen ja das Geld raus und dann, wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Genau.
Und dann kommt die nächste.
Und das ist so gar nicht das, was ich will. Ich will mir irgendwie, ich will meine Brand mir so bauen, dass sie mir irgendwie gerecht wird.
Ja, um langfristig zu bestehen, muss es ja auch sein.
Und damit was langfristig bestehen kann, muss ich es auch langfristig cool finden. Ich bin eine sehr fluktuative Person und wenn mir was nichts Spaß macht, dann mache ich da gar nichts. Und deswegen muss ich da wirklich auch mein Herz reinstecken. Und ich will mir irgendwie was aufbauen, was mir halt irgendwie Spaß macht und wohinter ich stehe und was ich dann halt auch noch in 20 Jahren machen kann. So, und dann, sobald das irgendwie so soulless wird, macht es mir keinen Spaß.
Bringt das ja auch nichts. Ja, und gerade wenn man langfristig nachdenkt und jetzt auch in der Branche bestehen möchte, da geht es ja eigentlich irgendwann vor allem um Persönlichkeit.
Ja.
Weil es gibt immer irgendwelche Leute, die jünger sind, besser aussehen.
Ja.
Und aber schlussendlich hat man dann ja sowieso seine, wie überall andere auch, seine tolle Community, die bei einem bleibt.
Voll, voll. Und das hoffe ich auch ganz doll. Max, ich finde es total schön, dass wir so ungeplant von diesem Partner von Claudia Obert in so einen richtig freundschaftlichen Talk geswitcht sind, wo es eigentlich gar nicht mehr so.
Nee, so viel ist ja nicht zu erzählen als Freund von. Also das ist ja.
Ja, voll, aber es ist natürlich, also ich habe jetzt natürlich noch ganz andere, also ich habe natürlich jetzt einen ganz anderen, also nicht einen ganz anderen Eindruck, aber ich habe natürlich jetzt viel, viel mehr Informationen zu dir, weil wir uns einfach auch mal unterhalten konnten. Mhm. So. Mhm. Deswegen auch danke für deine ganzen Fragen, das ist auch schön.
Nee, gerne.
Ja, ich freue mich.
Danke dir.
Toll. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback für diese Folge. Genau, du warst halt auch mal jemand aus so einer bisschen so einer anderen Bubble, weil wir ja dann noch schon einige ErotikdarstellerInnen dann so haben und ich glaube, das kann auch für die Leute ganz interessant gewesen sein.
Ich bin gespannt.
So ein kleiner Blick hinter die Kulissen, so von dieser oberflächlichen Social-Media-Welt und so.
Mhm.
Ja, ich hoffe, hat es dir gefallen bei mir?
Ja, war doch nett, fand ich super.
Ja.
Lustig. Ich bin jetzt auf jeden Fall klüger rausgegangen.
Ja, siehst du? Und ich auch. Wir haben alle was gelernt. Ihr auch? Dann schreibt uns mal rein.
Ja, schreibt viele Kommentare.
Ja, sehr viele Kommentare. Max liest sie alle.
Ich finde.
Hat er gesagt.
Ja, ja.
Hat er gesagt. Na, das ist jetzt. Sehr gut, dass du es gesagt hast. Dankeschön. Okay, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.